Gut, alle Gäste seien gegrüßt zum Thema des heutigen Abends. Der Rechtsruck in Europa, speziell in Deutschland und die AfD. Das soll das Thema heute Abend sein. Es ist bekannt, diese rechten Parteien erzielen überall Wahlerfolge. Le Pen in Frankreich, Wilders in den Niederlanden, die AfD in Deutschland, die haben zweistellige Wahlergebnisse, sitzen in Parlamenten und vertreten, so viel weiß man als Zeitungsleser, so eine bunte Palette von Standpunkten. Man weiß natürlich von der AfD, die ist für das Volk und die nationale Identität und auf jeden Fall gegen Ausländer. Man weiß, die sind für die Familie, aber auch schärfstens gegen Homosexuelle. Die sind für Putin und schärfste Kritiker der USA. Nach der Trump-Wahl hat sich die Sache gedreht und sie sind glühende Verehrer von Trump. Das ist so ein Bilderbogen von verschiedenen Standpunkten, den jeder sicher auch kennt aus den Zeitungen. Und die Frage wäre, was hält diese verschiedenen Positionen eigentlich zusammen? Was ist denn der Kern einer solchen Partei? Was ist denn das geistige Band, das Prinzip, das diese verschiedensten Forderungen hergibt und trägt? Das ist vielleicht nicht so trivial. Der zweite Punkt: Wie hat man sich eigentlich bis jetzt mit der AfD und den Pegida-Leuten in Deutschland auseinandergesetzt? Eigentlich nur in einer Form, per Ausgrenzung. Man sagt zu denen, das sind die ewig Gestrigen, das ist der braune Mob in den Straßen. Und wenn die Fremdenhass predigen, dann sagen wir Toleranz. Und wenn die Nationalismus schreien, dann sagen wir Weltoffenheit. Das sind die Werte, um die es geht, nicht um deren Werte. Diese Form der Auseinandersetzung ist eigentlich gar keine Auseinandersetzung. Die erspart sich jede Kritik an dieser Partei und am rechten Denken und setzt den Werten der Rechten, Fremdenhass, Nationalismus, einfach die eigenen Werte entgegen. Toleranz, Weltoffenheit. Die ganze Kritik besteht in einem puren Vergleich. Die Rechten denken nicht so, wie es sich für demokratisch gesittete Bürger bei uns gehört, also sind sie böse. Eine Kritik ist es nicht. Man hat sie einfach verglichen, die Abweichung zur Kenntnis genommen, das ist das fertige Urteil. Ausgrenzung. Das dritte Moment, das mir auffällt, ist, dieser Wille zur Ausgrenzung, der wird in dem Maße schwächer, wie die Rechten Erfolge haben. Spätestens seit der Trump-Wahl hört man ganz andere Töne. Da hört man zum Beispiel, ja, ob nicht doch diese Rechten berechtigte Sorgen und Anliegen, vor allem im einfachen Volk, herausgehört, aufgenommen haben, die etablierten Parteien einfach ignoriert haben? Waren das nicht vielleicht berechtigte Anliegen von Mittelständlern mit Abstiegsängsten, die jetzt erhört werden, leider von den Falschen, von Trump, von AfDlern, von Le Pen und solchen Figuren? Selbst Linke, von denen man sicher sein kann, aus der Linkspartei, ja, dass die vehement gegen die AfD sind, dass die überhaupt nicht mögen, die reden in einem sehr verständnisvollen Ton über die Wähler dieser rechten Parteien. Zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die sagt, wir haben einen großen Niedriglohnsektor, viele Flüchtlinge werden gerade in diesem Sektor Arbeit suchen und verstärken damit den Druck auf die Löhne. Ähnlich ist es bei den Wohnungen. Wenn dann Mieten steigen, schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. Ja, wie denkt diese Frau? Die hält die Partei AfD für völlig abwegig, die bekämpft sie. Aber das Gedankengut von Wählern, das findet sie zumindest in Teilen nachvollziehbar. Das Gedankengut von rechten Wählern, das sie hier zitiert, na, wenn jetzt noch Flüchtlinge am Wohnungsmarkt um Wohnungen nachsuchen und die Mieten steigen, muss man sich nicht wundern, wenn die deutschen Mieter, die deutschen Niedriglohnempfänger, deren Löhne gedrückt werden, bei der AfD anklopfen. Ja, da möchte ich mal sagen, hier müsste man sich entscheiden. Wenn man schon meint, die AfD ist eine furchtbare, verkehrte, schlechte Partei, wie kann man dann gleichzeitig das Gedankengut ihrer Wähler wenigstens in Teilen nachvollziehbar, verständlich finden? Umgekehrt, wenn das, was die Leute da denken, so nachvollziehbar ist, na dann muss man auch die Auswahl, die sie treffen, nicht an den Pranger stellen. Entweder oder. Also stelle ich mir die Frage, wie geht denn wirklich der Zusammenhang zwischen der sozialen Misere, der Armut kleiner Leute, die am Wohnungsmarkt Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, die keinen Lohn verdienen, der sie durchs Leben trägt, hin zu der Entscheidung, ich wähle die Rechten. Wie geht denn dieser Zusammenhang zu denken? Und was ist vor allen Dingen verkehrt daran, kritikabel? Ich habe mir also das zur Orientierung für das Folgende 3 Punkte vorgenommen. Im ersten Kapitelchen möchte ich ein paar Argumente anbieten darüber, wie Rechte denken. Im zweiten, wie werden die von offizieller Seite eigentlich kritisiert? Wie werden die von den etablierten Parteien, von den Medien, von den Fernsehfritzen kritisiert? Und was ist daran eigentlich nicht in Ordnung? Und der dritte Punkt, warum ist es eigentlich so, dass in der Krise, dann, wenn es den Leuten erkennbar schlechter geht, der Drang, Rechte zu wählen, erkennbar größer wird? Dass also ganz offenkundig der Wunsch von Leuten aus der Linkspartei, Wagenknecht oder Lafontaine, nicht in Erfüllung geht, dass, wenn es den Leuten schlechter geht, natürlich alles dahin drängen müsste, eine Partei der sozialen Besserung zu wählen. Stattdessen wählen sie rechts, und die Linkspartei beschwert sich ja auch darüber, dass ihre Wähler zur AfD überlaufen. Das also 3 Punkte, die im Folgenden erläutert sein sollen. Wenn ich mich unverständlich ausdrücke oder Widerspruch fällig ist, dann unterbrecht mich einfach und dann kommen wir ins Gespräch. Und wenn das nicht so ist, dann können wir alles, was ich jetzt so von mir gebe, hinterher ausführlich diskutieren. Zunächst also zur rechten Denkungsweise, zum Standpunkt der AfD, wie die hierzulande auftritt und Kritik übt. Mein Kapitelchen ist überschrieben: Kritik der sozialen Misere vom Standpunkt einer Volksgemeinschaft. Kritik im Namen einer Lüge. Eins ist auffällig: Die Kritik an sozialen Missständen, nehmen wir dieses Vokabular, die Kritik an der Armut von Niedriglöhnern oder Rentnern, die ist ein Schwerpunkt der Rechten geworden. Die greifen die soziale Not auf. Wie? Ich quäle euch nicht mit Zitaten, aber ich lese 1, 2 vor, und wer die Quellen genau haben will, der kann sie da vorne im Gegenstandpunkt nachlesen. Wir geben viel Geld anderen, sagt Gauland, das ist der Vizechef der AfD, und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden. aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Der Mann zitiert völlig zutreffend die in jeder Zeitung vermeldete Altersarmut. Leute können von ihrer Rente nicht recht leben. Der zitiert völlig korrekt, es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die können mit ihrem Einkommen ihre Familie nicht ernähren, Kinderarmut wird hochgerechnet. Ja, warum ist es eigentlich so im reichsten Land Europas, dass die Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, das ist so bei Rentnern, im Alter nicht leben können? Die Frage, warum die arm sind, die ist für die AfD eigentlich keine gesonderte Untersuchung wert. Die Armut, die er da zitiert, die gab es auch schon lange, bevor die ersten Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Aber da war sie offenbar nicht wichtig. Jetzt, wo Flüchtlinge da sind, die Anwesenheit der Flüchtlinge, die macht aus dem Blick der AfD, aus der Armut, die sie zitiert, einen Skandal. Inwiefern eigentlich? Das ist doch merkwürdig, diese Koinzidenz. Sich vorher um diese Armut gar nicht zu scheren und sie justament in dem Moment zum Skandal auszurufen, wo Flüchtlinge im Land sind durch die Merkel'sche Politik. Würden denn die Rentner, von denen da die Rede ist, mehr bekommen, wenn die Flüchtlinge nicht da wären? Sind umgekehrt die Hartz-IV-Sätze gekürzt worden, weil so viele Flüchtlinge aufgenommen wurden? Davon ist vorne und hinten nichts zu sehen. Die Rentenkassen, die operieren nach ihrer eigenen Logik mit ihren demografischen Faktoren und die Hartz-IV-Sätze werden regelmäßig politisch festgelegt und vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Die Merkwürdigkeit ist, die Armut, die da aufgerufen wird, ist nicht für sich, sondern wegen der Anwesenheit der Flüchtlinge ein Skandal. Und was daraus jetzt gefolgert wird, ist gar nicht, ja, wenn das jetzt so ist, dass uns vielleicht anlässlich der Flüchtlinge ins Gedächtnis kommt, dass Armut herrscht, dann müssen wir ab sofort für soziale Besserung eintreten. Das tun die gar nicht. Die treten jetzt nicht an, wo sie diese Armut so ausbreiten und kämpfen für höhere Rentenbezüge oder bessere Hartz-IV-Bezüge, sondern die Konsequenz, die sie ziehen, heißt, Fremde müssen rausgeworfen werden. Das ist merkwürdig. Und mein Schluss daraus ist der: Für diese Leute ist die Armut nicht der Skandal. Die Armut für sich ist nicht der Skandal. Die Armut steht für einen Skandal anderer Art. Nämlich für den, dass ein Staat Fremden Geld gibt, die es eigentlich nicht verdient haben. Das fremde Geld kriegen, von denen der AfDler sagt, na, die haben es doch nicht verdient, das steht für den Beweis fehlender Volksfürsorge. Der Staat vergeht sich an einer Volksfürsorge, die er eigentlich erbringen müsste, und würde er die Flüchtlinge rauswerfen, dann wäre der Volksfürsorge auch entsprochen. Nicht durch irgendwelche sozialen Wohltaten, die jetzt im Gefolge dessen zu erledigen wären. Nein, die Beseitigung der Fremdkörper im eigenen Land, so sehen die Flüchtlinge, das wäre die Volksfürsorge, auf die das Volk doch ein Recht hat. Das ist erstmal ein wichtiger Gedanke, dass nicht die Armut für sich der Skandal ist, sondern dass die für den Skandal steht, dass angesichts dieser Lage Leute Geld bekommen, Fremde, die es nicht verdient haben, weil sie Fremde sind. Und deswegen ist die von mir genannte Konsequenz auch folgerichtig, dass sie nicht eine bessere soziale Versorgung einklagen, sondern das Wegschaffen von Fremden. Ausdrücklich, dass das wirklich der Gedanke ist, ausdrücklich sagt das dieser Höcke. Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, von unten nach oben, von jung nach alt, von alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Das muss man mal durchdenken. Der Mann sagt, er kennt, wie der Vorgänger, den ich zitiert habe, Gauland, er kennt eine soziale Frage. Er spricht sie auch an und sagt, in diesem Land gibt es ein Oben und Unten. Da gibt es Reiche, da gibt es Arme. Zwischen denen herrschen Gegensätze. Es gibt Junge und Alte, zwischen denen herrschen auch Gegensätze. Es ist zwar eigentlich befremdlich, dass ein bloßer Unterschied im Alter ein Gegensatz sein soll, aber so wie das deutsche Rentensystem gebaut ist, wird zwischen diesen Generationen ein Gegensatz erzeugt. Einfach dadurch, dass die Jungen mit ihren Lohnabzügen die Renten der Alten bezahlen müssen. Und umso mehr bezahlen müssen, je älter die Alten werden und je mehr sie werden. Naja, da fallen die sich wechselseitig zur Last und schimpfen aufeinander, weil das Rentensystem sie in diesen Gegensatz buxiert. Gut, der Mann hat also eine Vorstellung davon, wenigstens eine Vorstellung davon, dass in dieser Gesellschaft Arme neben Reichen existieren, dass es zwischen den gesellschaftlichen Gruppen Verteilungskämpfe gibt. Die Jungen wollen nicht so viel für die Alten zahlen, die Alten wollen aber leben können, wollen, dass mehr gezahlt wird von den Jungen. Das weiß der, das spricht der an. Und gleichzeitig sagt er, das kümmert ihn nicht, das ist nicht primär, dass es diese Gegensätze gibt, dass es diese Verteilung von oben nach unten oder unten nach oben gibt. Das ist nicht primär. Primär ist was ganz anderes. Der Blick nach außen, die gegensätzlichen Unterkollektive, die er im Inneren zitiert, die Armen und die Reichen und die Jungen und die Alten, die stellt er mit dem Blick nach außen in ein einziges einheitliches Kollektiv und sagt, das ist doch die eigentliche Frage, um die es geht. Das Volk insgesamt, das verteilt Reichtum von innen nach außen. Der fingiert im Wissen darum, dass im Land selber dieses Volk überhaupt keine homogene Mannschaft ist, sondern in gegensätzliche Unterkollektive zergliedert ist. Der fingiert nach außen hin, der tut so nach außen hin, wie wenn das ein einheitliches Kollektiv gleichgesinnter und gleichgestimmter Interessenten wäre, die Reichtum an Fremde weggeben. Das Volksvermögen, von dem er sagt, das wird von innen nach außen verteilt, das ist eine pure Erfindung. Das Volksvermögen existiert in unserer Wirtschaft überhaupt nicht als ein großer Topf, in dem das Geld aller aufbewahrt wird. Habt ihr denn je gesehen, dass man sagen könnte, hier ist das Volksvermögen, das ist es fest umrissen, es gibt diesen Topf nicht. Und es gibt schon gar nicht den gemeinsamen Besitzer dieses Topfes, ein Volk, von dem man sagen könnte, das gibt aus diesem Topf ab nach außen. Die Wirklichkeit hierzulande, was das Vermögen angeht, ist doch, dass Privatmenschen um ihren Gelderwerb konkurrieren gegen andere, mit den Mitteln, die sie haben oder nicht haben. Der eine versucht, einen Job zu finden, um Geld zu verdienen. Der Unternehmer knausert beim Lohn, weil er seinen Gewinn machen will. Und der Gewinn, den ein Unternehmen macht, den macht er mit einem Absatz von Waren, der den Absatz anderer Unternehmen streitig macht und so fort. Da herrscht nach allen Seiten ein gegensätzliches Interesse um den Erwerb von Geld, das sich in private Verfügung gebracht wird. Aber nie ein einheitlicher Topf, von dem alle gleichermaßen Besitzer wären. So wird aber getan, dieses Bild wird gemalt, das Volksvermögen wird von innen nach außen verteilt und das Perfide dieser verlogenen Idee besteht in Folgendem. Die Habenichtse im Land, die mit dieser Idee angesprochen werden, errichtet sich schon ans Prekariat, an die Leute, die in schlechten Wohnlagen hocken und keine ordentlichen Wohnungen bezahlen können. Die Habenichtse im Land, die werden gegen ihre Notlage aufgehetzt, aber nicht gegen die Peiniger im Inneren, sondern gegen fremde Elendsfiguren, die mit der Notlage hier im Inneren überhaupt nichts zu schaffen haben. Wenn sich hierzulande ein Mensch keine gescheite Wohnung leisten kann, dann kommt das in einer Hinsicht daher, dass er mit einem Einkommen heimkommt, dass sein Unternehmer so spärlich kalkuliert hat, das zwar dem Gewinn des Betriebs gedient ist, aber nicht dem Auskommen des Menschen, dann wird schon schwer, eine gute Wohnung zu bezahlen. Und wenn er dann auf einen Wohnungsmarkt geht, dann ist er mit der Rechnung von Grundeigentümern konfrontiert. Die wollen den Menschen keine Behausung zukommen lassen, sondern die wollen aus diesem Akt Geld scheffeln, weil auch die eine Rendite ziehen wollen auf ihr Grundeigentum. Dann nehmen sie natürlich die Kaufkraft zuvörderst, die etwas zu bieten hat. Die soziale Lage, von der wir reden, dass die Leute mit dem Geld nicht auskommen oder eine Wohnung nicht bezahlen können, ist also ganz das Ergebnis der Kalkulation der deutschen, einheimischen, vermögenden Wirtschaftssubjekte, die man Betriebe oder Grundeigentümer nennt. Das bleibt übrigens auch dann so, und auf das wird hier angespielt, das bleibt auch dann so, wenn Flüchtlinge ins Land kommen und vielleicht auf dem Regensburger Wohnungsmarkt jetzt 1000 Leute mehr um eine Wohnung nachfragen, die einen dunklen Teint haben, weil sie aus Syrien stammen. Jeder sagt dann so spontan, ja, jetzt steigt der Druck einerseits auf die Löhne, mehr Leute bieten sich an, die Flüchtlinge sind ja dazugekommen, und am Mietmarkt steigen die Mieten. Klar, die Flüchtlinge sind dazugekommen, die Nachfrage steigt. In Wirklichkeit ist das Verhältnis ein ganz anderes. Dadurch, dass ein Flüchtling dazukommt, wird der Lohn überhaupt nicht niedriger. Da braucht es einen Arbeitgeber, der den hinzugekommenen Flüchtling die gewachsene Nachfrage zum Hebel macht, den Lohn zu senken und den anderen zu sagen, die sich bewerben, ich krieg's billiger, also werde billiger. Das maßgebliche Subjekt sind die deutschen Vermögenden auf der Seite der Wirtschaft wie auf der Seite der Wohnungsvermieter. Aber zur Last gelegt wird dieser Effekt ausgerechnet den armseligen Kreaturen, die von außen einwandern und sich um dasselbe Gut, Arbeitsplatz oder Wohnraum bewerben müssen. Die weigern sich einfach, die Konkurrenz zu kritisieren, die das aus dem Lebensverlauf eines Menschen macht. Lieber kritisieren sie die Konkurrenten und unter denen auch nur die Fremden, die nicht hierher gehören, und legen den Objekten der Kalkulation zur Last, was aus der Kalkulation folgt, und den Nutznießern dieser Kalkulation. Das ist die perfide Verdrehung, mit der der Rechte zuvörderst die armen Leute im Land anspricht und zu einem guten Prozentsatz begeistert. Die Generaldiagnose, die die vertreten, heißt also, der Staat mit dieser Flüchtlingspolitik von Merkel, die immer mehr Fremde ins Land schleust, der Staat vergeht sich an der Volksgemeinschaft, der er doch eigentlich zu dienen hätte. Das ist der Skandal. Der Staat begeht ein Verbrechen an seinem eigenen Volk, an dieser Volksgemeinschaft, in dem der Reichtum von innen nach außen verteilt wird. Diese Volksgemeinschaft, die spielt nicht nur bei den Rechten, aber bei ihnen zuvörderst auch in diesem Jargon eine wichtige Rolle, die Volksgemeinschaft, der Staat zu dienen hätte, an der er sich aber vergeht. Diese Sache mit der Volksgemeinschaft, die ist in mehrererlei Hinsicht verlogen. Zum Ersten will dieses Bild von der Volksgemeinschaft sagen, es gibt da etwas Gemeinschaftliches zwischen den Menschen, die auf diesem Boden dieses Staates wohnen. Da gibt es eine Gemeinschaftlichkeit, die allem Staat vorausgeht. Die Zusammengehörigkeit, die steht vorher fest durch die Identität eines gemeinsamen Volkes. Und der Staat, der ist sowas wie der hinzutretende Diener, der sich fürsorglich um dieses Volk kümmert. Und deswegen sind sie ja auch so erbost darüber, dass die Fürsorgepflicht, die sie sich denken, der Staat hat doch der Volksgemeinschaft zu dienen, so schändlich verraten wird. Die Wahrheit über Volksgemeinschaft ist es überhaupt nicht. dass es da quasi ein gemeinsames Volk, gemeinsam durch Eigenarten, Stimmungen oder sonst wie Merkmale zusammengestellt gäbe. Und der Staat wäre sowas wie der hinzutretende Apparat, in dem sich dieses Volk seinen Ausdruck und seinen Diener schafft. In Wirklichkeit ist das Verhältnis genau umgekehrt. Die Staatsgewalt schafft das Volk. Was innerhalb der Grenzen einer Staatsgewalt an menschlichem Inventar hockt, das ist das Volk. Nur dadurch wird es zu einem. Und der billigste Beweis, den man haben kann, ist, wer zu einem Volk gehört, ändert sich nach Kriegen dramatisch. Ein Krieg verloren und Elsass wird französisch. Ein Krieg gewonnen und Österreich ist wieder deutsch. Aber das hat der Gröfatz ja nicht geschafft. Das ist die erste Falschmeldung, die in dieser verehrten Volksgemeinschaft drinsteckt und transportiert wird. Und die zweite, das Betonen der Gemeinschaftlichkeit, das ist genauso verlogen wie das Dogma von der Herkunft dieser Gemeinschaft. In ihrem praktischen Leben sind die Menschen in lauter Gegensätze verstrickt. Da streiten sich Arbeiter mit Unternehmern über den Lohn. Da streiten sich Mieter und Vermieter über die Miete. Da sind sie in gegensätzlichen Rollen unterwegs und brauchen sogar Gewalt dafür, dass eine Kooperation dieser gegensätzlichen Rollen überhaupt gangbar wird. Die brauchen sowas wie ein Arbeits- und ein Mietrecht, in dem festgelegt ist, was sind die Lizenzen, wie weit darf man gehen, wo gibt es Grenzen, um das andere Interesse nicht ganz unter die Räder zu bringen. Die wissen, dass in einer kapitalistischen Produktionsweise Armut anfällt, also sowas wie eine Sozialversicherung organisiert sein muss. Lauter Aufgaben, die jeder Konkurrent braucht, die aber kein Konkurrent auf sich gestellt je machen würde und auf die er sich auch nicht mit anderen einigt auf solche Aufgaben. Das macht eine staatliche Gewalt. Ohne Gewalt funktioniert dieser ganze Laden nicht. Und Staatsbürger, die dieser Gewalt unterstehen, bekennen sich auch dazu und sagen, ja, Ordnung muss sein. Und jetzt kommt die große Lüge. Weil sie dieser selben Staatsgewalt unterstehen, die sie brauchen und die auch akzeptieren, weil sie sie brauchen, sollen die Gegensätze, die materiellen, die es da gibt und deretwegen diese Gewalt erforderlich ist, ungeschehen gemacht sein, als gäbe es das Hauen und Stechen im ökonomischen Verkehr, die ganzen Gegensätze zwischen den Figuren, deswegen nicht mehr, weil sie als Staatsbürger alle gleiche sind. Da haben sie wirklich alle denselben Pass und dieselben Rechte. Was aus denen wird, aus denselben Rechten, dass sich jeder um seinen Gelderwerb kümmern darf, ja, das hängt eben nicht am gewährten Recht, sondern an den Mitteln, die einer hat oder nicht. Das ist einfach unwahr, über diese Gemeinschaft zu sagen, sie sei von der Gemeinsamkeit von Interessen und Neigungen und Stimmungen getragen. Nur weil alle deutsche Staatsbürger sind, sich auch noch zu diesem Staat bekennen mögen, bleibt der Unterschied und Gegensatz erhalten. Die einen sind Minijobber und kommen mit ihrem Geld nicht über die Runden und die anderen sind Banker, die von Millionenboni zehren. Die einen sind Hartz-IV-Empfänger und die anderen sind Professoren mit einer Lebenszeitstellung. Das wird nicht dadurch ausgelöscht und hinfällig und in Gleichartigkeit verwandelt, nur weil alle Staatsbürger desselben Staates sind. Anders ausgedrückt, diese so hochgehängte Rede von der Gemeinschaft, das ist sowas wie eine unwahre Idealisierung, eine unwahre Schönfärbung eines Haufens von Konkurrenten. Und das hat Folgen. Die Gemeinschaft, die alle anbeten, die sie alle so hochhängen, die so wichtig und verehrenswürdig sein soll, die wird nie positiv aufgefunden, sondern die wird nur besprochen als vermisste Verwirklichung, die eigentlich sein müsste, aber dann doch nie eintritt. Es gibt niemanden, der sagt, hier bei uns in Deutschland, da haben wir eine propere Volksgemeinschaft. Das ist einfach ein Hochgenuss, hier zu leben, wie sich hier die Leute vertragen und an einem Strang ziehen. So redet kein Mensch über die behauptete Gemeinschaft. Da weiß jeder, da herrscht ein ewiger Streit zwischen Arm und Reich, zwischen Anständigen und Lumpen. Die Alten schimpfen auf die Jungen, die nicht zur Arbeit, sondern zum Komasaufen gehen. Die braven Wähler, die schimpfen über eine Elite, die nicht ihr ehrenwertes Bürgermeisteramt versieht, sondern sich der Korruption schuldig macht und jetzt im Knast sitzt. Das ist doch nicht die Gemeinschaftlichkeit, die da behauptet wird. Aber so wird auf die Sache geblickt mit dem Urteil, die wäre vorhanden, die Volksgemeinschaft, wenn nicht immer wieder durch das schlechte Benehmen anderer Figuren verdorben. Das ist das Irre an diesem Postulat von der Volksgemeinschaft. Jeder will sie, jeder wünscht sie, aber sie ist nicht zu haben, außer eben als Wunsch, sie möge sein. Und die Schuldigen, warum sie nie wirklich zustande kommt, sind die Insassen dieser Volksgemeinschaft, die sich daneben benehmen. Eine Beglaubigung davon, dass es das Ding doch gibt. Eine Beglaubigung davon, die haltbar ist, ist das Fernhalten Fremder. Der Glaube, wir sind eine eigene, zusammengehörige Mannschaft von Gleichgestimmten, Gleichgesinnten, der hat seinen festen, haltbaren Anhaltspunkt darin, dass wirklich dieser Sprengel der Deutschen von einer Grenze umgeben ist, die von einer Gewalt behütet wird, die andere fernhält, die nicht hinein dürfen. Und wenn, dann nur mit besonderen Konditionen und Auflagen der Staatsgewalt, die diese Grenze zieht. Das ist die einzige wirklich haltbare Beglaubigung des Gemeinschaftsideals. Fremde gehören nicht dazu, müssen draußen bleiben. Die also innerhalb der Grenzen sind, bilden in dieser Hinsicht also eine Gemeinschaft. Genau diese einzige Beglaubigung der Gemeinschaft, die wird vom Staat mit seiner Flüchtlingspolitik zerstört. So sehen das die Rechten. Und das macht ihre Empörung aus. Wenn Fremde hineinströmen, die mit diesem Volk nichts zu schaffen haben, dann wird die Gemeinschaftlichkeit kaputt gemacht.